ARD Sounds.
Was für eine Woche. Nach was für einem Jahr. So lange gibt es die schwarz-rote Bundesregierung nämlich fast schon. Einige wirklich schwere Brocken hat die Koalition in dieser Woche bewegt. Beispielsweise die Reform der Krankenkassenfinanzen oder den Haushalt. Für viele Menschen dürfte das erstmal heißen, es wird teurer. Sind das schon die großen Reformen, von denen seit Monaten die Rede ist? Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast bei ARD Sounds. Ich bin Linda Zervakis und ich entschlüssele hier für euch jede Woche mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten des ARD Hauptstadtstudios, was Politiker eigentlich meinen, wenn sie von so etwas wie Reformen sprechen. Wir werden dabei heute auch ein wenig romantisch, denn es geht um den Beziehungsstatus der Koalition ein Jahr nach ihrem Start. Kompliziert, kurz vor der Trennung oder normaler Verlauf, wenn die erste Sturm- und Drangphase vorbei ist. Die Dekodierer an meiner Seite sind Anna Engelke, die sich mit allem auskennt, wo Bundesregierung draufsteht und viel mit dem Kanzler unterwegs ist. Und Moritz Rödle, unser Ohr in die SPD, das zurzeit eher traurige Lieder hört. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda. Und mit allem auskennt ist natürlich so eine Sache. Aber du, warum die Latte nicht gleich ganz hochlegen?
Ganz genau. Und wir zeichnen am Donnerstagmittag, den 30.04. auf. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns gerne, verteilt Sterne, gebt uns ein Like oder abonniert uns gleich direkt bei ARD Sounds. Diese Woche ist viel passiert hier in Berlin und das Bundeskabinett. Also alle Minister haben eine Reihe von wichtigen Beschlüssen getroffen, die uns alle angehen. Zum Beispiel die Gesundheitsreform. Wobei Reform, ja, kann man ja eigentlich gar nicht so richtig sagen. Es ist ja eigentlich eher ein Sparplan, oder Moritz?
Ja, würde ich sagen. Im Prinzip ist das keine Reform, weil wir da keine strukturellen Änderungen bekommen in diesem Gesundheitssystem. Wir verändern nicht die Art des Gesundheitssystems, sondern wir sparen im Gesundheitssystem. Und insofern würde ich sagen, ist das ein Sparpaket für die Krankenkassen.
Also was heißt das jetzt konkret? Wir müssen am Ende mehr zahlen und bekommen dafür weniger?
So ungefähr. Also zumindest für all diejenigen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Und das sind ja die meisten in Deutschland. Also so 74, 75 Millionen Menschen sind das. Und die bekommen etwas weniger Leistung und müssen zum Beispiel, wenn sie sich ein Rezept abholen, jetzt künftig mehr zuzahlen. Also bis zu 15 Euro.
Was würdet ihr jetzt sagen, wer ist am stärksten betroffen und wer kommt vergleichsweise gut davon?
Also am stärksten betroffen sind tatsächlich die sogenannten Leistungserbringer. Das sind Krankenhäuser oder Arztpraxen. Auch die Pharmaindustrie ist betroffen. Auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind diejenigen, die ein bisschen mehr zahlen müssen als zum Beispiel Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Aber wir als Beitragszahlende, wir sind auch betroffen. Wir müssen demnächst mehr zahlen, wenn wir zum Beispiel Medikamente in der Apotheke besorgen werden. Wir werden, wenn wir Raucher sind, mehr für Zigaretten bezahlen müssen. Wir werden mehr zahlen müssen, wenn wir Spirituosen kaufen. Es wird eine Abgabe auf Zucker in zuckerhaltigen Getränken geben. Also auch die Cola könnte teurer werden. All das macht das Leben für uns natürlich teurer. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch diese kostenlose Mitversicherung, die immer noch sehr viele Menschen betrifft. Die wird es natürlich für verheiratete Menschen, die eben in Alleinverdiener-Ehen leben, deutlich teurer machen. Da kommen richtig vierstellige Kosten auf die Menschen im Jahr mehr zu.
Also da war es ja bislang so, der Ehepartner, der zu Hause geblieben ist und ja fast nichts verdient hat, der konnte sich über seinen Mann oder über seine Frau mitversichern, kostenlos. So war das bislang, ne? Und
genau.
Das wird sich ändern.
Genau,
das wird sich ändern. Und da gibt es aber auch Ausnahmen. Aber es geht vor allen Dingen um die Ehefrauen oder Ehemänner, die zu Hause sind und nicht arbeiten und sich auch nicht ums Kind kümmern. Also und ich meine, ihr wisst, wie ich das meine, natürlich kümmern die sich um ihr Kind, aber da gibt es jetzt demnächst eine Altersgrenze, ab wann du dann halt dich selbst versichern musst und da muss man noch gucken, wo das landet, Moritz. Ist das so um die 200 Euro, also ich glaube 2%?
2,5% und das kommt natürlich darauf an, was du verdienst.
Genau.
Okay. Und jetzt hast du, Moritz, ja auch schon ein paar andere Stichpunkte genannt, die wir vielleicht auch noch mal ein bisschen dekodieren sollten. Es gibt eine höhere Steuer auf Zigaretten. Dann hast du schon von der Zuckerabgabe gesprochen. Und es gibt eine Plastikabgabe. Lass mal einmal ganz kurz bei der Zuckerabgabe bleiben. Was genau ist damit gemeint?
Also was man grundsätzlich aber nochmal sagen muss, ist natürlich, wir sind in dem Status des Kabinettsbeschlusses. Also wir haben noch kein Gesetz beschlossen, das muss der Bundestag machen. Das ist im Moment alles Planung. Wir sprechen von möglichen Sachen, die der Bundestag dann beschließen muss, also die möglicherweise kommen, die im Prinzip sehr wahrscheinlich sind, weil Union und SPD sich natürlich darauf geeinigt haben. Aber da kann sich noch Deutliches ändern in der sogenannten parlamentarischen Befassung, also im Bundestag, bis der Bundestag das beschließen kann. Die Zuckerabgabe ist eine Abgabe, die bezahlt werden muss auf den Anteil von Zucker, der in zuckerhaltigen Getränken drin ist. Also umso mehr Zucker in einem Getränk ist, umso mehr kostet das Getränk. Und es wird eine Abgabe geben, die der Staat quasi dann verlangt. Und Abgaben bedeuten, ich kann anders als bei Steuern, diese auch zweckgebunden machen. Also ich kann sagen, ich erhebe eine Abgabe als Staat und der Zweck ist Stärkung des Gesundheitssystems. Das heißt, alle Einnahmen dieser Abgabe gehen dann in die Einnahmen, in den Einnahmentopf der gesetzlichen Krankenversicherungen. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich kommen.
Aber trotzdem nochmal, was ist der Unterschied zur Zuckersteuer? Habe ich jetzt noch nicht
geschnallt. Also eine Steuer ist, wenn du als Staat eine Steuer einziehst, dann darfst du das als Staat für alles verwenden. Okay. Und eine Abgabe ist ganz zielgerichtet, weißt du? Ah. Und die Zuckerabgabe heißt alle Einnahmen. Und da ist die Schätzung so um die 450 Millionen Euro im Jahr. Also diese 450 Millionen Euro sollen quasi direkt in dieses gesetzliche Krankenversicherungssystem reinkommen. Und das ist der Unterschied. Weißt du, Steuer allgemein und okay. Abgabe mit einem bestimmten Zweck.
Alles klar. Aber jetzt habe ich auch noch im Ohr, dass die CDU ja so eine Zuckersteuer, hat sie ja immer noch von gesprochen, dass die deutlich dagegen war. Also ich erinnere mich an die stellvertretende Generalsekretärin der CDU, Christina Stumm. Die hat mal das hier gesagt.
Eine Zuckersteuer ist keine Gesundheitspolitik, sondern grüne Bevormundungspolitik à la Cem Özdemir. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren.
Tja. Sehr klare Worte, jetzt plötzlicher Sinneswandel. Warum?
Ja, das war, du hast es gesagt, auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart. Und interessanterweise war dieser Vorschlag mit einer Zuckersteuer, damals war es ja eine Zuckersteuer, kam von Daniel Günther, dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten. Und das ist ja damals, wie wir gehört haben, von Frau Stump ordentlich abgeschmettert worden. Und jetzt sind sie eigentlich auch einfach auf der Suche nach Geld und sind dann auch auf diese Zuckerabgabe gekommen. Und ich fand das ganz interessant. Jetzt am Mittwochabend war Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef und bislang kein Freund von einer Zuckersteuer oder Zuckerabgabe, war bei den Kollegen im ZDF. Und da hat er das sehr schön formuliert und hat gesagt, naja, also ne, wenn es jetzt mal um Prävention und Gesundheit gehen würde, dann könnte man das schon begründen. Also sie sind auf der Suche nach Einnahmenquellen und die Zuckerabgabe ist eine davon. Und im Prinzip kann man natürlich auch sagen, ein bisschen weniger Zucker in einer Coca-Cola oder einer Orangenlimonade ist ja auch nichts Schlechtes. Zumindest in Großbritannien haben sie da ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich finde das aus zwei Gründen ziemlich interessant, dass dieser Sinneswandel jetzt kommt. Einerseits hat die Union ja versprochen, dass in dieser Legislaturperiode im Prinzip keine Steuern erhöht werden. Das kommt jetzt dann aber doch mit eben Tabaksteuer und Zuckerabgabe und Abgabe. Ich setze jetzt mal wirkungsgleich mit Steuer. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist natürlich am Ende müssen die Verbraucher mehr bezahlen. Und zweitens ist das ja eine Idee, die eben Daniel Günther, der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, in die CDU eingebracht hat und damit auf diesem Parteitag gescheitert ist mit dieser Idee. Und das ist insofern interessant, dass Daniel Günther in der CDU gerade nicht gut gelitten ist. Also er ist nicht sehr beliebt bei den handelnden Personen auf Bundesebene, weil er eben als zu links gilt, weil er eben diese schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein führt, weil er mal gesagt hat, wir müssen auch mit den Linken reden. Also er ist nicht sehr beliebt in der CDU, aber jetzt kommt genau das Modell, das sie auf dem Parteitag eigentlich abgelehnt hatten, wird jetzt gemacht und er hat sich damit am Ende auch durchgesetzt.
Also ich fasse zusammen, wer raucht, zuckerhaltige Getränke oder Alkohol trinkt, nicht in unverpackt Laden kauft, sondern Plastik benutzt und wer seinen Partner oder seine Partnerin kostenlos mitversichert, für den war das irgendwie keine so gute Woche, oder?
Also die werden das auf jeden Fall merken oder wir werden das merken, wenn wir uns was Alkoholisches kaufen oder Zigaretten kaufen oder dann halt künftig zuckerhaltige, weniger zuckerhaltige Getränke kaufen. Das werden wir in jedem Fall merken. Ich will nur noch einmal den Gesamtzusammenhang hier darstellen. Wir reden über Einsparungen von 16 Milliarden Euro ungefähr. Zuckersteuer, Zuckerabgabe, hat man gesagt, ist 450 Millionen. Und auch da bei der Tabaksteuer und bei dem Alkohol werden da nicht Monsterbeträge zusammenkommen. Aber natürlich kommt das bei Leuten an. Das ist so ein bisschen wie mit dem Benzin. Du merkst es sofort, wenn es teurer wird, dann bist du da sehr sensibel an der Stelle. Was ich nur dagegen setzen möchte, ist, wenn die sich jetzt nicht auf Einsparungen geeinigt hätten oder auch auf Mehreinnahmen, worüber wir ja gerade reden mit diesen Steuersachen, dann würden sonst im nächsten Jahr die Beiträge steigen. Also das muss man auch immer noch in dem Zusammenhang sehen. Die machen das gerade auch, die Bundesregierung macht es, weil sie halt im nächsten Jahr ein Loch haben in der gesetzlichen Krankenversicherung von etwa 15 Milliarden Euro. Und dieses Paket, so wie das jetzt im Bundestag geht, ist 16 Milliarden Euro. Und das Ziel ist, dass die Krankenkassenbeiträge nicht steigen. Das ist ein großes Ziel davon.
Aber wenn man sich jetzt einmal kurz diese Gruppe nochmal anguckt, ne, man hat ja das Gefühl, das sind so Menschen, die gerne mal feiern gehen, die auch mal vielleicht nicht so viel Sport machen und natürlich gerne auch mal eine Limo trinken und auch mal rauchen. Ist das so geschickt, diese Gruppe so zu belasten?
Ich finde, da sprichst du ein großes Problem an, was wir A in der Politik haben und B aber auch im Journalismus. Wir machen hier in Berlin Politik aus der Sicht natürlich von eher Gutverdienern. Die Politiker sind alles Gutverdiener, wir Journalisten sind Gutverdiener, wir sind gut ausgebildet, wir leben in Beziehungen, die auf Augenhöhe sind, wir haben wenig Kinder und wir rauchen vielleicht auch nicht so viel, wir trinken nicht so viel zuckerhaltige Getränke, sondern Cola Zero wie Anna und ich. Wir sind alle davon nicht betroffen und wir finden das gut, dass das jetzt gemacht wird. Wir finden das erzieherisch richtig, weil das natürlich die Gesundheitskosten auch senkt, weil weniger Leute fettleibig dadurch werden, weil weniger Leute Lungenkrebs kriegen. Und wir finden es gut, dass eben vielleicht die mitversicherte Ehefrau jetzt auch mal gezwungen ist, dann zu sagen, okay, dann muss ich halt jetzt den Job annehmen, der mir da angeboten wird, auch wenn es vielleicht gar keine qualifizierten Jobs da gibt, wo ich wohne. Dann muss ich halt mich irgendwo im Servicebetrieb irgendwo anmelden und sagen, okay, ich kann bei dir kellnern, du brauchst mich. Und das ist natürlich wirklich aus meiner Sicht ein Problem, weil wir Sachen gut finden, die uns nicht betreffen. Wir entscheiden über Menschen, deren Lebenswirklichkeit wir nicht leben, die wir nicht sehen, mit denen wir keinen Kontakt haben. Und die sind aber betroffen und wir eher nicht, weil wenn die Beiträge steigen, dann steigen sie ja für Gutverdiener eher in größerem Maße als für weniger Gutverdiener. Also haben wir da eine Umverteilung, die wir jetzt aber nicht mehr haben, weil die Beiträge nicht steigen, sondern wir eher bei den weniger gut verdienenden Abgaben und Steuern erhöhen.
Anna, wie siehst du das, was Moritz da gerade gesagt hat? Siehst du das auch so?
Also ich sehe es zum Teil so und ich bin natürlich sehr froh, dass ich vor 2 Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe. Aber ne, mit dem Trinken ist das so eine Sache. Ich meine, letztendlich, worauf wir gucken, ist so ein großes Paket. Du hast das ja schon gesagt, das ist ein Sparpaket. Da wollte die Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU, dass das noch größer wird. Die wollte knapp 20 Milliarden Euro sparen. Das war der SPD zu viel. Die ist da reingegangen, hat gesagt, nee, 3 Milliarden raus. Und damit sich quasi alle Seiten bewegen, haben wir da jetzt noch neue Einnahmequellen gefunden, ne, eben mit Tabak, eben mit Alkohol und dann Zucker. Wobei das jetzt halt so von der Summe her auch nicht die Welt wird. Aber es geht vor allen Dingen natürlich auch darum, dass die sich an diesem Mittwoch im Kabinett auf diese Gesundheitsreform, okay, ich weiß, ich soll nicht Reform sagen, auf dieses Sparpaket, dass sie sich da verständigen. Und das haben sie, weißt du, mit all diesen verschiedenen Bits und Pieces jetzt auch hinbekommen. Und Moritz hat es ja schon gesagt, das ist jetzt erst der Anfang, weil jetzt geht es noch ins Parlament, in den Bundestag. Und da hat ja auch schon die SPD gesagt, das kann so nicht bleiben. Das wird sowieso auch noch alles interessant. Und ich kann schon jetzt vorhersagen, dass wir in unterschiedlichen Konstellationen wieder sitzen werden, um darüber zu sprechen, wie es nämlich weitergegangen ist mit der Gesundheitsreform im Bundestag. Der Bundeskanzler hat nämlich jetzt am Mittwoch nach der Vorstellung gesagt, wenn da jemand was ändern möchte an diesem Sparpaket, dann kann der was ändern. Der muss aber immer quasi dann die Summe, die das kostet, auch mitbringen, um es wieder hinten drauf zu packen. Also weißt du, sozusagen plus minus null soll danach herauskommen. Also so mindestens 16 Milliarden soll gespart werden.
Übrigens haben auch die Haushälter der CDU-CSU-Fraktion schon gesagt, dass mit dieser Zuckerabgabe, das sehen sie nicht so und da wollen sie auch noch was ändern.
Also geht es weiter eigentlich wie bisher, aber das ist ja, die ganze Zeit hat man ja das Gefühl, die knirschen und knautschen. Und was war das für ein Weg bis dahin, dass die überhaupt das geschafft haben, am Mittwoch im Kabinett ja das Kassensparpaket zu beschließen? Nehmt uns da mal mit, wie lange dauert das und ist es tatsächlich jetzt eher nur so ein ja, halbgarer Kompromiss?
Also was jetzt die Gesundheit angeht, das Sparpaket, da muss ich sagen, ich bin persönlich beeindruckt wegen der Geschwindigkeit. Also wenn man sich überlegt, ne, wann diese Gesundheitskommission ihre Vorschläge vorgelegt hat, ich glaube, das ist gerade mal so 4 Wochen her, und wie schnell dann die Gesundheitsministerin ihren Gesetzentwurf vorgelegt hat, das ging wirklich alles wahnsinnig schnell. Ich glaube, dass sie damit auch die SPD überfahren hat, aber das war offenbar ihre Entscheidung, zu sagen, Augen zu und durch. Und deswegen von der Geschwindigkeit her und dass das jetzt im Kabinett gelandet ist, das finde ich positiv. Und es hat aber richtig, richtig geknirscht, weil die SPD das blöd fand, dieses Vorgehen. Moritz, da sagst du bestimmt gleich nochmal was zu. Und ich weiß auch, dass wir am Montag in der Redaktionskonferenz bei uns bei den Radioleuten zusammengesessen haben und gesagt haben, oh meine Güte, ob die das wohl hinbekommen, weil es war ja auch noch der Haushalt bzw. die Eckwerte für den Haushalt fürs nächste Jahr sollte jetzt ja auch noch am Mittwoch ins Kabinett und hat es ja auch geschafft. Und ich fand aber, dass es am Montag überhaupt gar nicht so aussah.
Das war ja ein deutlich schnelleres Verfahren, als es üblich ist eigentlich. Also die Gesundheitsministerin Nina Wagen hatte eigentlich vor, das Ganze bis zur Sommerpause irgendwann als Gesetz vorzustellen. Und da wäre noch sehr viel Zeit gewesen zu diskutieren, auch mit der SPD. Jetzt musste es, das hat ja der Kanzler angekündigt, das Ganze innerhalb von 2 Wochen gemacht werden. Und es gab in der SPD auch die strategische Diskussion, ob man das jetzt einfach durchlaufen lässt und dann wirklich erst im Bundestag die Änderung macht oder ob man schon vorher verhandelt. Also es gab in so einer Strategierunde, die handelnden Personen der SPD stimmen sich in so einer Strategiegruppe ab, und da gab es schon die Diskussion, ob man sagt, wir lassen einfach komplett den Gesetzentwurf durchlaufen und machen dann danach alles, was wir noch ändern wollen, weil es dann schneller geht und weil auch die Diskussionen nicht so schlimm sind und weil wir uns dann auch nicht so richtig dahinter stellen müssen. Jetzt haben sie natürlich ein Ergebnis verhandelt, wo sie auch sagen müssen, ja, das haben wir jetzt zusammen verhandelt, das ist jetzt unser gemeinsames Ergebnis. Das macht es schwerer, am Ende da nochmal Änderungen reinzuverhandeln. Und insofern ging das dann in diesen 2 Wochen doch relativ schnell. Aber es war trotzdem auch in den letzten 24 Stunden eine schwere Geburt. Also es gab dann am Montagabend auch nochmal eine Schalte der Parteivorsitzenden, also Merz, Klingbeil, Baas und Söder, die dann nochmal wirklich High-Level auf dieser Ebene gesprochen haben, was man machen kann und was nicht. Und auch am Dienstag, als das dann langsam durchsickerte, gab es dann nochmal Irrungen und Wirrungen, dann wurde nochmal weiter verhandelt, dann gab es aus der SPD Signale, dass es jetzt geeint sei, dann hat das Gesundheitsministerium gesagt, nein, das stimmt alles noch gar nicht, wir sind noch gar nicht geeint. Also der Dienstag war auch nochmal ein spannender Tag. Also das war eine schwere Geburt, bis es dann wirklich am Mittwoch im Kabinett war.
Moritz, wenn man dir so zuhört, also gebe ich erstmal zu, wird mir fast schon schwindelig und man hat das Gefühl, du bist irgendwie so Paartherapeut gewesen. Also woher weißt du das alles?
Also das ist ja unser journalistisches Handwerk, dass wir mit Menschen sprechen hinter den Kulissen und uns erzählen lassen, was ist passiert. Das machen wir im Vorfeld von Entscheidungen, das machen wir nach Entscheidungen. Bei mir war es jetzt auch so, dass ich am Montag und am Dienstag auf einer sogenannten Klausurtagung der SPD-Landesgruppen Niedersachsen-Bremen und Nordrhein-Westfalen auf der anderen Seite in Bielefeld war. Also da treffen sich Abgeordnete der SPD-Fraktion und sprechen darüber, wie sie die Partei oder die Fraktion oder die Regierungspolitik in Zukunft aufstellen wollen. Und das Besondere an dieser Klausurtagung war, dass da Journalisten dabei sein durften. Das sorgte immer dafür, dass da nicht so richtig Klartext gesprochen wird und dass auch an einem heißen Brei herumgeredet wird und dass man sich ganz viel selbst vergewissert unter den Abgeordneten, dass man auf der richtigen Seite steht und das auch in seinen Wortbeiträgen natürlich immer sagt, weil man auch auf einer Bühne spricht, weil eben ganz viele Hauptstadtjournalisten und Journalistinnen dabei waren. Solche Veranstaltungen sind aber auch einfach interessant, nicht nur, weil man die Veranstaltung selber erlebt und erlebt, was dort gesprochen wird, sondern weil man die Chance hat, mit eben handelnden Personen zu sprechen. Man bekommt die Dynamiken mit, die so ein Tag hat. Wer spricht mit wem? Wer steht an der Ecke in irgendeinem Raum mit irgendjemandem und muss noch ganz dringend was besprechen? Wer kriegt welchen Anruf? Man steht manchmal daneben, wenn Anrufe passieren. Und man kriegt Dynamiken erklärt, man kriegt Dynamiken mit, man kriegt Strategien erklärt, man kriegt Hintergründe. Und deswegen sind solche Veranstaltungen für uns als Journalisten natürlich total wichtig, weil wir eben da Sachen erfahren, die wir sonst mühsam in Telefonaten erstmal erfragen müssen.
Womit wir jetzt eigentlich schon bei unserem zweiten Thema sind, denn wenn ihr so nah rankommt, dann habt ihr ja wahrscheinlich auch ein Gespür dafür, wie geht es eigentlich der Koalition nach einem Jahr? Also wir haben ja drei Parteien, das war von vornherein klar, die sehr unterschiedlich sind. Und wir erinnern uns an Markus Söders Worte, der das Zusammengehen von CDU, CSU und SPD so beschrieben hatte.
Ist es eine Liebesheirat? Sage ich ja mal als jemand, der das Landwirtschaftsministerium vertritt. Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz.
Ja, also ein Jahr nach der Hochzeit, die ganz sicher keine Liebesheirat war, wenn ich Söder richtig verstanden habe. Wie läuft's da in der Beziehung, Anna Moritz?
Ja, also ich finde, weißt du, so mit Liebe und Koalitionen, das klingt immer ganz gut, aber das hat natürlich mit Liebe wenig zu tun. Und von daher, ne, finde ich, ist das ja halt immer so eine Bemerkung, die kann man gerne machen. Ist auch gut für einen Lacher. Und du weißt, ich habe ja auch gar nichts gegens Lachen. Aber so eine Koalition, das sind halt handfeste Interessen. Und du hattest bei der Ampel zumindest noch so den Schmelz des Anfangs. Und wir wissen ja, bei dieser Koalition, da hatte ja weder Markus Söder noch Friedrich Merz noch Lars Klingbeil oder Bärbel Baas den Anschein davon versucht zu verbreiten, dass es irgendwie was mit Schmelz oder Liebe zu tun hat. Ich glaube, der Bundeskanzler hat es als Arbeitskoalition bezeichnet und wahrscheinlich ist es ein Arbeitssieg, dass es diese Koalition jetzt in ihr erstes Jahr geschafft hat, beziehungsweise bald nächste Woche ins zweite Jahr.
Ich würde das noch mal ein bisschen mehr auf diese Beziehungsebene ziehen wollen. In meinen Augen gibt es ein Jahr nach so einem Punkt, wo man sagt, man geht in eine Beziehung, die aber keine Liebesbeziehung ist, im Prinzip vier Optionen. Erste Option, man trennt sich, weil da war zusammen, was nicht zusammengehörte. Zweite Option, ein Partner zieht sich zurück, sagt, mach du mal lieber andere Partner, ich mach alles mit. Und man geht quasi so den Weg der Konfliktvermeidung. Dritte Möglichkeit wäre, man sucht sich andere Partner. Das ist im Moment relativ schwer, weil es eigentlich so richtig keine anderen Partner gibt. Und der vierte Punkt ist, man macht einfach weiter wie bisher in so einer toxischen, kaputten Beziehung. Und das kann natürlich auch passieren.
Das klingt jetzt alles nicht so wohlwollend. Also wo stehen wir denn jetzt auch gerade im Hinblick, wenn man das nochmal vergleicht mit der Ampel? Sind wir kurz vor Scheidung?
Ich würde nicht sagen, dass wir kurz vor Scheidung sind. Wir würden anders sprechen heute, wenn es nicht am Mittwoch jetzt die Kabinettssitzung gegeben hätte, ne, wo sie das Sparpaket für die Gesundheit, für die gesetzliche Krankenversicherung auf den Weg gebracht haben und den Haushalt. Dann würden wir hier heute ganz anders sprechen. Also die machen weiter. Ne, es geht quasi darum, über was für eine Beziehung sprechen wir hier. Wir sprechen über eine Beziehung von zwei Parteigruppen, will ich sagen. Auf der einen Seite die Sozialdemokratie, auf der anderen Seite CDU und CSU, die eigentlich aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und das, was wir sehen und warum das so schwierig ist und warum die sich immer wieder verhaken, das hat halt genau damit zu tun. Die haben unterschiedliche Vorstellungen. Und ne, da findest du dich halt in dieser Beziehung wieder und denkst dir, okay, du musst jetzt miteinander klarkommen. Und dann ist halt das, was wir gerade sehen. Sie suchen Kompromisse und sie suchen Kompromisse so, dass wir das alle mitbekommen, ne, weil es ist halt schwierig, die haben unterschiedliche Vorstellungen. Die SPD möchte gerne mehr Staat, die möchte gerne, dass der Staat sich mehr kümmert. Die Union würde CDU, CSU nehmen immer für sich in Anspruch gar nicht so viel Staat, wobei ich da auch so ein Fragezeichen dran machen würde, aber die dann halt eher dahergeht und sagt, du musst die Wirtschaft unterstützen. Und die SPD, die sagt, du musst vor allen Dingen auf den Arbeitnehmer gucken. Also, und wenn du es so auf zwei Begriffe bringst, dann würde die Union auf die Freiheit gehen und die SPD würde auf die Gerechtigkeit gehen.
Ich glaube, Anna hat da mit vielem Recht. Die beiden Parteien schauen einfach von völlig unterschiedlichen Polen auf diese Welt und das ist das Problem. Und dieses Problem geht einher damit, dass beide auch der Meinung sind, dass ihre Sicht auf die Dinge natürlich die richtige ist. Und das führt dazu, dass man dem anderen Partner immer wieder neu erklärt, du musst doch jetzt mal verstehen, dass das der richtige Weg ist, den ich machen will. Liebe SPD, oder liebe CDU oder liebe CSU. Und das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Herangehensweise an so eine Koalition. Eigentlich müsste man sich zusammentun und sagen, ich als CDU, ich schaue mir jetzt mal an, wie ist denn die Weltsicht der SPD? Und ich als SPD schaue mir an oder setze mich in die Person der CDU und schaue mal, was ich da finden kann, was vielleicht auch meinen Ansichten mehr entspricht. Und dann setzt man sich zusammen und überlegt, was man gemeinsam machen kann, anstatt sich ständig zu erzählen, dass der andere keine Ahnung hat und dass die eigene Meinung die einzig wahre ist. Das passiert aber gerade nicht. Eigentlich müssten Sie genau das tun. Also einfache Verhandlungsstrategie. Ich schreibe die Siegesrede meines Verhandlungsgegners und schaue, wo denn Synergieeffekte sind, wo Effekte sind, dass beide gewinnen können. Ich glaube, das wäre das, was diese Koalition jetzt gerade leisten könnte, es aber nicht tut.
Und da würde ich sagen, der größte gemeinsame Nenner, das wäre gut als Ziel. Weißt du, wenn sie versuchen würden, den größten gemeinsamen Nenner zu finden und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also mehr Daniel Günther wagen, wenn ich das so sagen darf. Weil Daniel Günther mit seinen Koalitionen in Schleswig-Holstein, der hat es eigentlich oder macht es immer so, dass jeder vergleichsweise gut aussieht. Weil das ist ja das, worüber wir hier seit Wochen reden. Die sehen ja nicht gut aus und wir gucken auch gar nicht so gerne hin.
Aber gibt es denn auch Politikerinnen und Politiker, mit denen ihr sprecht, weil ihr kommt ja auch nah dran, die sagen besser heute vorbei als morgen, oder weil ich immer schon mal Pierre Littbarski in Berlin Code zitieren wollte, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit Ende?
Also du hast hier in der Unionsfraktion jetzt jemand, der sich zu Wort gemeldet hat, wo viele aufgemerkt haben. Das ist Christian von Stetten, das ist der Vorsitzende des Parlamentskreis Mittelstand. Und das klingt jetzt erstmal vergleichsweise, okay, Parlamentskreis Mittelstand. Aber du musst dir vorstellen, es gibt in der Unionsfraktion 208 Abgeordnete und um die 150 davon sind in diesem Parlamentskreis Mittelstand. Der ist sehr einflussreich. Und Christian von Stetten, der sagt, die Koalition, die würde es jetzt gar nicht bis zum Ende hin packen, aber das können wir uns jetzt hier mal anhören.
Und wenn wir am Ende des Tages zum Ergebnis kommen, dass diese zwei Parteien nicht zusammen können und das Land nicht nach vorne bringen können, dann bringt es auch nichts, jetzt 3 Jahre jeden Monat noch nach Berlin zu fahren, um das Ding zu verwalten. Diesen Abgrund dürfen wir nicht verwalten, diesen Absturz. Wir brauchen diese Reform und ansonsten muss man sich in die Augen schauen und sagen, war ein Versuch wert, aber wir beenden das. Die Bürger müssen das neu entscheiden.
Und das ist natürlich echt ein Ding, ne, dass ein einflussreicher CDU-Abgeordneter, der auch so als Verbündeter, Unterstützer von Friedrich Merz gilt, dass der sowas sagt. Ich habe mich jetzt auch umgehört bei der Union und du hast da schon einige, die da die Augenbraue hochgezogen haben und sagen, also für sie würde er nicht sprechen, weil es einfach keine gute Sache ist. Weißt du, wenn du im eigenen Team jemand hast, der sagt, wahrscheinlich schaffen wir das nicht.
Aber zusammengefasst klingt das ja schon ziemlich hart, was er sagt. Was würde denn passieren, wenn die Koalition das so, wie er es sagt, so nicht packt?
Also zunächst mal interessant, dass er sich überhaupt zu Wort meldet, weil er eben der Chef dieses einflussreichen Parlamentskreises Mittelstandes ist und der normalerweise sehr, sehr wenige Interviews gibt. Und dass er jetzt in dieser Situation rausgeht, eben als Unterstützer von Friedrich Merz eigentlich geltend und sowas sagt, das ist schon bewusst strategisch gewählt. Was meint er damit? Es gibt in der Union eine Gruppe, die darüber nachdenkt, ob man ohne die SPD regieren könnte, dass man also sich von der SPD und der Koalition trennt und eine sogenannte Minderheitsregierung anstrebt. Das wird umschrieben mit wechselnden Mehrheiten, dass man sich also für seine Projekte im Bundestag immer wieder neue Mehrheiten sucht. Das ist so ein bisschen auch das System, wie es in den USA zum Beispiel ist, dass man themenbezogen sich einzelne Abgeordnete raussucht und sich so die Mehrheit sichert. Das hat aber den Nachteil, dass es neben der SPD für die Union eigentlich keine Mehrheit gibt. Es gibt nur die AfD. Das hieße also, man müsse sich, wenn man nicht mit der SPD zusammenarbeitet, Mehrheiten mit der AfD suchen. Und die Vorstellung, dass die SPD aus der Regierung aussteigt und sich dann wieder Mehrheiten mit der CDU ergeben würden, die ist relativ naiv, würde ich sagen, weil sie ja gerade dann gedemütigt wäre und keinen Grund hat, eigentlich mit der CDU noch zusammenzuarbeiten, außer dass sie verhindern möchte, dass die Union mit der AfD zusammenarbeitet. Aber bis jetzt ist die SPD ja Teil dieser Regierung und damit auch gebunden in eine gewisse Regierungsdisziplin. Wenn sie nicht mehr Teil dieser Regierung wäre, wären die Forderungen der SPD ja noch viel, viel konkreter und viel, viel weitergehender. Und für die CDU und die CSU wäre vermutlich nichts gewonnen. Das heißt, sie müssten dann vielleicht doch auf die AfD zurückgreifen. Und das muss man noch dazu sagen, es gibt theoretisch natürlich auch noch die Möglichkeit eines Dreierbündnisses Union, Grüne und Linke, aber das ist relativ unwahrscheinlich.
Und ich würde das an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt auch immer noch eher als eine theoretische Diskussion bezeichnen. Wir haben eine Minderheitsregierung in Sachsen bei dem Ministerpräsidenten von der CDU Kretschmer, aber auf Bundesebene eine Minderheitsregierung, das ist zum einen sowieso schon etwas, was wir überhaupt gar nicht kennen. Ne? Das heißt nicht, dass man es nicht kennenlernen kann, aber meine Vermutung wäre, eine Minderheitsregierung und CDU und CSU suchen sich mehrheitlich Stimmen oder suchen sich für ihre Mehrheit Stimmen bei der AfD, würde die CDU zerbrechen. Daran würde diese Partei kaputt gehen, denn du hast in der CDU, glaube ich, immer noch einen großen Teil, eine Mehrheit, die sagt keinesfalls mit der AfD. Das zeigen auch Umfragen. Und einen kleinen Teil, der kann sich das vorstellen. Ich glaube, wenn es in diese Richtung theoretisch, wie gesagt, theoretisch gehen sollte, wäre das dann auch das Ende der CDU.
Da gibt es in der CDU auch ganz viele, die intern, aber auch nach draußen sagen, das wäre der Moment, wo ich aus der CDU austreten würde, wenn die CDU mit der AfD etwas zusammen macht. Carsten Lindemann, der Generalsekretär, sagt sowas zum Beispiel auch völlig öffentlich.
Dann würde ich jetzt abschließend meine beiden diplomierten Politik-Paartherapeuten, Frau Engelke und Herrn Rödle, nochmal zum Schluss fragen, was ist eure Prognose? Hält das noch länger oder geht das bald auseinander?
Also, das hält erstmal noch, aber was ich von der Union höre, es gibt zwei große Punkte. Das eine, wie wird das mit der Steuerreform, die ja kommen soll? Das ist ein wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen bei CDU und CSU, wie sieht die Rentenreform aus? Da gucken alle auf Bärbel Baas, auf die Arbeitsministerin von der SPD. Ich kann dazu sagen, viele Unionsleute trauen Bärbel Baas nicht über den Weg. Die sehen sie als Verhinderin, als Frau Njet, die halt immer Nein sagt zu allem, was CDU und CSU möchten. Und ich habe den Eindruck, Rente, diese Vorstellung der Rentenreform von Bärbel Baas, die soll ja Ende Juni kommen. Das wird so die nächste Haltestelle, wo wir uns hier wieder zusammensetzen können, um zu gucken, geht das weiter oder geht es nicht weiter?
Moritz, wie ist deine Einschätzung?
Ich glaube ja, die Reformen sind eine Klippe. Ich glaube, es gibt aber noch eine größere Klippe und das ist die Wahl in Sachsen-Anhalt, die nach der Sommerpause stattfindet. Wenn man sich in SPD, aber auch in der Union umhört, sagen einem ganz viele, das wird die ganz große Klippe für diese Koalition, weil es dort eine Situation geben könnte, wo SPD und CDU sich wegen der AfD zerstreiten. Wenn nämlich die AfD dort in irgendeiner Form nicht die absolute Mehrheit holt, aber in einer Situation ist, wo sie auf die Suche geht nach Abgeordneten, die nicht der AfD angehören, im Sachsen-Anhalter Landtag, um deren Mehrheit zu unterstützen, dann kann es die Situation geben, dass sich CDU und SPD zerstreiten werden über diese Frage. Darf ein CDU-Abgeordneter eine AfD-Regierung möglicherweise stützen? Es gibt einen Passus im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot, der sagt, wir arbeiten nicht mit extremistischen Parteien zusammen. Und das wäre dann ja quasi so ein Fall. Und es kann sein, dass das eine Situation ist, wo diese Koalition dann auseinanderbrechen würde. Gar nicht über inhaltliche Fragen, sondern rein formal an so einer Frage, wer bildet die Landesregierung in Sachsen-Anhalt?
Anna Engelke, Moritz Rödle, vielen, vielen Dank für eure Einschätzungen und ja, für eure Einblicke. Danke, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne, Linda. Vielen Dank.
Gerne, Linda.
Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Und bevor wir hier endgültig Schluss machen, was für ein Wortwitz an dieser Stelle, hätten wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. In Was tun, Herr General? Ordnet uns der ehemalige NATO-General Erhard Bühler wöchentlich die militärische Lage in der Ukraine ein. Kurz, präzise und vor allem auch für Laien verständlich. Ihr findet den Podcast in der ARD Sounds App. Den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ich bin Linda Zavarkis, habe heute wieder viel über Beziehungen gelernt. Vor allem, reden hilft meistens. Tschüss, bis nächste Woche.